Herzlich willkommen zum Football Education Podcast mit euren Gastgebern Kjell und Nils.
Die Urlaubszeit ist vorbei, die Arbeit steht wieder vor der Tür. Bei manchen vielleicht noch nicht, Ferien sind ja noch, in Schleswig-Holstein auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind auch einer der ersten Bundesländer, die wir anfangen müssen, wo die Ferien zuerst vorbei sind, oder? Ich glaube, wir waren da recht früh dran. Wir beide auf jeden Fall müssen wieder arbeiten. Ich seit heute. Wir haben heute Montag, den 1. August. Du guckst schon auf deine Uhr. Es ist schon späte Stunde. Wie geht es dir?
Es ist spät. Ich habe nie frei.
Woran liegt das?
Nein. Ich hatte ja schon eine Woche davor Urlaub. Willkommen zu unserem Podcast.
Genau.
Aber dadurch, dass wir irgendwie immer versuchen, ein bisschen wieder hier an dem Ganzen zu arbeiten, ist immer was zu tun.
Immer was zu tun. Es wird uns nie langweilig. Arbeit ist das richtige Stichwort. Was wollen wir heute abarbeiten?
Wir sehen zurzeit viele Trainingscamps, viele Berichte, die Leute, die es verfolgen. Und drumherum, letzten Samstag gerade das sogenannte, ich weiß gar nicht genau, wie es hieß, Coming Back Together.
Ja.
Saturday Back Together. Das heißt, die Fans werden hinzugeholt zu der ganzen Aktivität. Und deshalb gucken wir uns auch mal ein bisschen die Fanbases an. Wie sich das so verteilt, wer da ganz gut dasteht, welche Teams ja vielleicht in Anführungszeichen gerankt ist. Nichts ist ja irgendwie wertvoller als irgendwas immer zu ranken und in irgendwelche Abhängigkeiten zu stellen. Nur so kann man den richtigen Sieger herausfinden.
Genau.
Und auch vor allem vielleicht auch, wo natürlich Football auch beliebt ist.
Genau, und passend zum Tailgating letzter Woche, in der letzten Folge, ist das ein schöner, runder Abschluss dann zu dem Thema Fans. Fans sind auch gestern auf ihre Kosten gekommen. Wir müssen einen kleinen Schwenker machen, hast du das EM-Finale Deutschland-England der Frauen angeschaut?
Ja, nach dem Abendessen der Kinder habe ich es angeschaltet.
Ja. Und?
Also ich habe es die ganze Zeit verfolgt, also nicht nur das Finale, sondern auch die Spiele an sich. Und ich war tatsächlich von Anfang an angetan, hatte auch tatsächlich vorher irgendwie so ein bisschen gehofft und geahnt, dass es genau in die Richtung geht. Nicht, dass Deutschland jetzt so weit gekommen ist, sondern an sich der Sport. Und schafft auf jeden Fall was. Also ist eine coole Sache gewesen.
Ich muss gestehen, das letzte Spiel, was ich der Frauenmannschaft verfolgt habe, schon ein bisschen lange her, da war die Entwicklung noch nicht so fortgeschritten. Was ich gestern gesehen habe, musste ich echt den Hut ziehen. Also die Entwicklung ist echt schön anzusehen und auch das Tempo, was die an den Tag legen. Das ist Fußball, wie man sich das wünscht eigentlich auch, ne? Das ist so echter Fußball, wenn man so möchte, nicht so kommerzialisiert. So, da geht's halt doch rein um den Sport.
Ja, und da beschwert sich halt keiner und heult irgendwie groß rum und macht irgendeine Show.
Genau, auf jeden Fall nicht in der Tragweite, wie wir es bei den Männern kennen.
Yep.
Ist das eine Chance, um auch dem Frauensport endlich mal die nötige Wertschätzung zu geben? Oder wird das verpuffen, wie so oft Sachen, die es nach einem schönen Hype gegeben hat?
Ja, ich glaube, das sind zwei Seiten. Das eine ist, dass das schon mit dem Thema so Bezahlung und Aufmerksamkeit, das geht schon in die richtige Richtung. Mhm. Das ist sicherlich ein Kampf und den haben die auch lange geführt und weiter vorangetrieben. Und so wie das ja auch da, ich weiß nicht, vorm Spiel oder Halbzeit mit dem Bundeskanzler gesagt wurde, hieß es ja auch, dass sich DFB und Bundeskanzler treffen, um auch das Ganze glatt zu ziehen. Wo ich mich immer frage, was gibt es da zu bereden? Mach doch einfach.
Ja.
So, und das andere ist, glaube ich, aber wieder so ein bisschen der Wermutstropfen, dass wenn man zurückgeht wieder in die Bundesliga oder so Frauenbundesliga, dann wird das wahrscheinlich wieder nicht so viel Erfolg haben, glaube ich.
Ich glaube, das A und O ist auch die Vermarktung wieder, ne? Da muss die Medienlandschaft einfach jetzt den Schwung mitnehmen und das dementsprechend vermarkten und aufziehen auch, um das Interesse hochzuhalten, um endlich auch denen die mehr als verdiente Bühne zu geben. Wie ist es in Amerika, wenn wir jetzt den Schwenker über den Teich machen, da ist auch der Frauensport ganz anders angesehen, oder? Täusche ich mich da?
Also zumindest, was auf jeden Fall schon mal Fußball angeht, das ist schon mal auf die was Nationalmannschaft angeht, schon angeglichen. Die Liga an sich ist natürlich schon ziemlich gut, die Frauenfußballliga.
Basketball auch vom Interesse ist ja her, so, ne? Auch ja. Vom Interesse her, meine ich, genau.
Ja, 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 Basketball sowieso. Beim Football weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube, das ist noch nicht so stark. Mhm. Da gibt's ja dieses, da gab es ja noch eine Zeit lang dieses Arena-Football, wo auch Frauen gespielt haben.
Ja.
Wobei das steht ja unter anderen Sternen, das wurde, glaube ich, eher aus anderen Gründen vermarktet.
Genau.
Aber ja, da sind die definitiv anders. Aber wie du schon sagst, es hängt auch damit zusammen, dass diese breite Masse mehr Aufmerksamkeit bekommt und auch kleinste Sportarten auf großen Sendern weit verbreitet werden.
Ja. Und damit steht und fällt ja alles am Ende. Die richtige Vermarktung bringt den Push. Deutschland hat tatsächlich auch gespielt, glaube ich, gestern. War es gestern oder vorgestern? Die deutsche Frauen-Football-Nationalmannschaft gegen die Amerikaner und haben, glaube ich, 63-0 verloren im Viertelfinale.
Ja.
Haben sich, glaube ich, ein bisschen mehr erhofft, vielleicht, oder ein bisschen engeres Spiel erhofft, aber da sieht man, dass die Amerikaner einfach da in dieser Sportart schon ein Stückchen stärker ist.
Was ist eigentlich?
Jetzt will ich Punkte sehen. Und zwar erzielt man Punkte am besten so dicht wie möglich vor der Endzone. Und da gibt es eine Zone, die nennt man ja die Red Zone. A, wo fängt die eigentlich an? Und B, warum heißt die eigentlich Red Zone?
Ja, schön formuliert. Red Zone, rote Zone. Die ist natürlich nicht wortwörtlich rot gefärbt. Aber es ist die im Football der Bereich zwischen der 20-Yard-Linie und der Goal-Line des in der Defense befindlichen Teams. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Und ja, ist letztendlich, glaube ich, so ein bisschen der heiße Bereich, der so formuliert wird, wo man wirklich auch eine gute Chance hat, Punkte zu erzielen. Allerdings muss man auch sagen, man denkt ja vermeintlich, dass man, wenn man in diesem Bereich ist, dass es dann einfacher wird, man ist man nicht mehr so weit weg. Aber das Feld wird ja auch kürzer und dadurch halt mehr Verteidiger auf kurzer Fläche. Insofern ist es dann am Ende gar nicht so leicht. Nichtsdestotrotz ist es auch wieder so ein leicht statistisch geprägter Begriff. Wie so ein bisschen alles, natürlich der Red Zone Begriff an sich nicht, aber es gibt dann zum Beispiel Begriffe wie Red Zone Percentage, also die Red Zone Prozente, die dann beschreibt die Anzahl der Touchdowns, die erzielt wurden innerhalb dieser Red Zone, geteilt durch die Drives, die ein Team in die Red Zone geschafft hat. Und daran kann man halt sehen, wie effizient und effektiv die Teams sind. Das heißt, wie gut ist ein Team, Touchdowns zu erzielen. Es gibt natürlich viele Teams, die kommen erstens gar nicht dahin, dann Teams, die kommen dahin, aber schießen halt vielleicht häufig eher Field Goals oder kommen halt gar nicht dazu, 6 Punkte auf die Anzeigetafel zu bringen. Insofern kann man daraus auch ein bisschen was ableiten.
Auf jeden Fall sollte da in der Zone gepunktet werden am Ende des Tages. Egal ob Field Goal oder halt durch einen Touchdown.
Ja, sind ja auch wieder in der Vorbereitung der Spiele auch tatsächlich wieder extra Trainingseinheiten und auch zum Teil Spielzüge, die halt nur darauf getrimmt sind, das möglichst erfolgreich zu gestalten.
Ja.
Rund um die Liga. Nachrichten und Gedanken.
Die Frage ist, wird denn in den Trainingscamps denn auch die Red Zone schon trainiert? Denn die sind ja schon gestartet, oder?
Das ist richtig, ja. Sie laufen jetzt seit circa einer Woche. Zu Beginn sind ja die Rookies erstmal antanzen oder haben antanzen müssen. Dann irgendwann die Veteranen und von da aus geht es dann eigentlich richtig los. Also ja, um deine Frage zu beantworten. Natürlich sind das auch schon gewisse Dinge, die dort zur Anwendung finden oder zur Anwendung kommen. Sicherlich immer noch mal eher so in groben Zügen, weil am Ende wird es ja dann noch mal spezifischer trainiert, wenn es darum geht, sich auf ein gegnerisches Team vorzubereiten. Aber das Playbook zu verinnerlichen mit all seinen Facetten, das steht ja jetzt überhaupt erstmal da. Ich habe ein Interview gesehen von Aaron Rodgers, das er gegeben hat von seinem Training Camp. Und da hat er schon gesagt so, jetzt geht es erstmal so ein bisschen auch darum, Chemie aufzubauen.
Ja.
Ich konzentriere mich aber auch viel auf mich. Ja. Also er guckt sich quasi dann selbst auch auf Filmen an und versucht halt, irgendwelche Schwachstellen halt auszumerzen oder an der einen oder anderen Stelle besser zu werden. Er meinte, interessant wird es eigentlich tatsächlich erst, wenn jetzt das erlaubt ist, dass man wieder Schützer tragen darf und Helme. Und dann kann man sehen, meint er, wie es eigentlich richtig zur Sache geht und wie gut oder nicht gut man ist.
Helme ist ein gutes Stichwort. Manche Spieler, ich weiß gar nicht, ob es alle sind tatsächlich oder nur die Laienspieler, tragen komische Eierpappen auf dem Kopf. Was soll das?
Ja, das hast du sehr schön formuliert. Ja, ich hatte es auch schon auf dem Twitter-Kanal mit zwei Posts auch mal reingestellt. Also man sieht das dann, dass du, wie du schon sagst, Eierpappen, schaumstoffartige Helme oben auf den Helm drauf sitzen. Ja. Sieht tatsächlich so aus, als wenn die Spieler gar nicht sehen können. Aber es sind Schalen, die halt speziell dafür angefertigt wurden, um die Kraft des Einwirkens halt auf den Kopf nochmal wieder zu minimieren. Mhm. Typischerweise halt natürlich als Bestandteil auch dieses Programms, wo man eh schon Richtung Kopfverletzung gegangen ist. Sie wollen halt weiterhin darauf eingehen, überhaupt erstmal wieder Kopfverletzungen zu reduzieren und natürlich auch insgesamt eine sichere Umgebung zu schaffen. Das wurde damals schon im März bekannt gegeben auf dem Liga-Meeting, dass man das machen wollte. Worauf es abzielt, war eigentlich eher, dass das quasi die Spieler auch tragen, die damit eventuell viel in Kontakt kommen. Mhm. Das heißt auch viel blocken. Mhm. Also betrifft es halt erstmal obligatorisch Tight Ends, Linemen und Linebacker. Und die müssen das halt jetzt vom Start des Trainingcamps tragen bis zum zweiten Preseason-Spiel. Mhm. Aber man hat schon gesehen, wie zum Beispiel auch bei den Steelers, die haben halt gleich gesagt, nee, Leute, es tragen jetzt nicht nur die Positionsgruppen, sondern das müssen halt auch alle tragen.
Wenn schon kacke aussieht, dann bitte auch alle kacke aussehen.
Ja, genau. Und einige haben das auch jetzt nicht nur jetzt angewendet im Training Camp, sondern auch teilweise schon bei den Minicamp davor und auch halt bei den Organized Team Activities, den OTAs, da war es dann teilweise auch schon. Und was natürlich die NFL macht, die beobachtet das von überall, und nimmt tatsächlich auch Daten auf von dem, wie trainiert wird und wie aufeinander gestoßen wird.
Ja.
In diesem Bericht stand auch ungefähr, wenn der Spieler, der es trägt, halt eine Einwirkung hat, reduziert es schon mal 10%. Und wenn es halt beide, die kollidieren, anhaben, dann reduziert es halt 20%. Also bei jedem halt ein bisschen was. Und das dann bei jedem 20%, das ist natürlich schon irgendwie nicht schlecht. Warum nicht, wenn das halt ein kleiner Schritt ist?
Ja.
Ich hatte ja auch da so ein bisschen gefragt, was damit so los ist. Und da war auch die schöne Antwort, wer kommt bestimmt auch früher oder später halt in den Spielen, wo ich auch dachte, das wird schon auch witzig aussehen. Wie Leute, also mit so einem Bommelkopf rumlaufen.
Vielleicht andersrum zu intrigieren wäre, also in den Helm rein? Oder ist es dann wieder die Aufnahmefläche zu groß, dass die Kollision zu doll wäre wieder?
Ich denke schon, dass es zum einen, wahrscheinlich muss es ja sicher am Kopf sitzen. Es mag ja vielleicht mit dem Schaumstoff wieder wenig so sein. Und dann ist es sicherlich gut, wenn du den Aufprall halt gleich von außen verteilst.
Ja.
Vielleicht kriegen die auch irgendwann alle auch mal so einen Halsschutz wie damals in der Formel 1 oder so.
Das ist so ein schöner Kragen. Aber da werden sie wahrscheinlich sich da irgendwas einfallen lassen müssen, weil so verkaufst du ja keine Helme mehr. Also so einen Mini-Helm würde ich mir jetzt nicht hinstellen.
Aber so eine Eierpappe.
Ja, so.
Kann ich mir selber basteln. Lustig. Ja, wer weiß, da kommen bestimmt dann im Fanshop auf einmal die Eierpappen der Commanders.
Zum Aufsetzen. Julio Jones hat einen neuen Verein gefunden, ganz kurz. Also es ist schon ein ganz cooler Wide Receiver Korb, den sie da zusammengestellt haben. Wird Julio Jones nochmal Feuer geben? Feuer fangen?
Ja, steht und fällt ein bisschen mit der körperlichen Physis, die ja durchaus gegeben sein kann. Ich meine, selbst wenn er denen ein paar Spielen hilft, ist es doch halt eine Verstärkung.
Ja.
Aber ich erwarte jetzt keine Wunder.
Nein, das auch nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Also, dritter Receiver ist auch, glaube ich, gelistet. Aber wenn du jetzt einen Mike Evans hast und ein Chris Godwin und einen Julio Jones, hast du auf jeden Fall schon mal, glaube ich, also auch für Evans und Godwin ist das natürlich eine super Entlastung auch, ne? Muss man dann sehen.
Da haben die viel mehr. Absolut. Also ich meine, die machen das ja, glaube ich, auch, um einfach dann das ein bisschen zu entlasten, damit das halt erstens nicht alles auf einem liegt und die anderen Spieler die Chance haben, sich halt zu integrieren.
Ja. Integrieren kann sich bald auch Deshaun Watson. Breaking News kam ja rein, 6 Spiele Sperre. War zu erwarten.
Ist zumindest erstmal das, was die Anhörung halt gesagt hat. Aha. Ich bin tatsächlich gespannt, was die NFL daraus zaubert. Denn die NFL hat ja von vornherein, glaube ich, gesagt, eigentlich, sie würden ihn gerne eine Saison sperren. Mhm. Und ich bin gespannt, weil man ja schon auch Vergleiche zieht, wie ist das im Verhältnis zu zum Beispiel die Sperre von Calvin Ridley? Ja, nochmal als Erinnerung, er hat ja quasi illegal gewettet, eigentlich auf Spiele von den Falcons selbst, und wurde dadurch ein Jahr gesperrt. Und jetzt ist dann so ein bisschen die Frage, kann man das vergleichen oder auch nicht? Oder sollte man das vergleichen? Aber am Ende ist es ja halt irgendwie erstmal in dem Sinne ein Vergehen gegen die Richtlinien. Und mal gucken, ob die da halt ein Exempel statuieren und sagen, jo, ist auch ein Ja.
Ich wäre Befürworter für endlich mal Flagge zeigen.
Ich finde das auch nicht schlecht, weil sonst wird das immer halt irgendwie so weitergehen.
Ja. Aber auch da, wenn es die endgültige Entscheidung gibt, werden wir euch auf den Laufenden halten. Auf den Laufenden halten tun wir euch jetzt auch hiermit.
Out of the box.
Die Fanbase, die gucken wir uns heute mal an. Aber bevor wir das tun, wollen wir uns mal eine Statistik anschauen, um mal zu gucken, wo denn die Top-Länder sich verstecken mit den meisten NFL-Fans. Und wir haben uns mal die Top 10 rausgesucht. Und auf Platz 1 ist natürlich die USA.
Die Überraschung.
330 Millionen Einwohner und 30% davon sind NFL begeistert, was so circa 98 Millionen Begeisterte machen. Das ist schon mehr als Deutschland Einwohner hat. Das ist schon echt krass. Und wir reden nur von der NFL. Wer weiß, wie viele da noch stecken, die College gucken oder wie hoch die Zahl da noch ist. Ne? Also es ist ja explizit.
Ja, das wird, glaube ich, noch höher sein, aber Football ist an sich schon mit Abstand der beliebteste und krasseste Sport dort.
Platz 2 war ich ein bisschen überrascht. Du auch?
Also ja, total.
Mir war es nicht bewusst.
Also ich weiß so von so einer gewissen Karte, die ich irgendwo mal gesehen habe, welche Länder in auf der Welt irgendwie immer noch so einen gewissen NFL-Einfluss haben und wo man auch erwartet, dass da dort auch irgendwas stattfindet. Naja, und aber trotzdem hätte ich auf Platz 2 halt nicht unbedingt die Republik China vermutet.
Ja, ich auch nicht.
Wo man auch dazu sagen muss, es passt auch dann noch gleich zu Platz 4, also mit gerade mal 5% Anteil der Bevölkerung, sind es trotzdem noch 73 Millionen chinesische NFL-Fans. Also das ist schon heftig.
Also ein Riesenmarkt, der da einfach wartet, weil die ja haben ja tatsächlich auch circa 1,4 Milliarden Einwohner. Aber das wundert mich ein bisschen, dass die nicht versuchen, da weiter einzusteigen. Kann auch dran liegen, dass USA und China so ein bisschen im Clinch sind, dass sie vielleicht da das nicht so können, wie sie es möchten. Aber die NBA ist auch, glaube ich, in China unterwegs.
Ja, total lange schon, ja.
Ja.
Die sind da schon ziemlich beliebt und die machen da ja auch regelmäßig so Spiele auch.
Ja. Platz 4 sagtest du gerade, mit Indien. Auch wieder eine Überraschung, wie ich finde. War mir auch nicht bewusst, dass da so viele Begeisterte sind mit 31 Millionen.
Ja, richtig. Also, das ist auch nur 2% der Bevölkerung.
Ja, weil die haben auch ein paar Menschen da leben.
Ja, aber ich denke, wenn du das schaffst, dort erstmal diese Sportart halt wirklich hinzubringen.
Ja.
Und ganz im Ernst, also ich meine, wenn die diese 5 beziehungsweise die 2% in Indien abgreifen, ist doch für die schon der Hammer. Und selbst wenn die das ein paar Prozentpunkte steigern, ist es ja für die NFL einfach ist perfekt für die. Ne? Jetzt haben wir halt Platz 2 und 4, genau, 3 ist halt Mexiko.
Genau, was zu erwarten war,
dass die hätte man auch genau definitiv weiter oben erwartet, gerade weil es angrenzend ist und gleiche Zeitzonenbereiche.
Ja.
Ist da sicherlich auch schon auch eine coole Sache, auch mit 33% ist natürlich auch schon viel.
Ja. Auf Platz 5 ist Nigeria mit 26 Millionen, 13% der Bevölkerung. Auf Platz 6 ist Brasilien was auch interessant ist, weil das ist ja auch ein Markt, der sehr interessant ist für die. Hörte man ja mal, dass sie da ein bisschen mit reinkommen wollen.
Was ja, total. Brasilien ist definitiv auch einer von den Märkten, die da auf dieser Karte mal drauf waren.
Die auch mit 24 Millionen NFL-Begeisterten ja auch nicht gerade wenig ist.
Ja, das ist so.
Ja. Ich finde
spannend. Ich hatte auch immer noch mal, glaube ich, irgendwo mal Australien auch irgendwo auf der Karte gelesen.
Ja.
Und das wundert mich jetzt zum Beispiel, dass hier das noch gar nicht da ist, weil die ja auch dieses, wie heißt es, Australian Rules Football haben.
Ja.
Und so, das ist ja, es kommt ja dem Sport auf jeden Fall nahe, ne? Und Rugby, gut, die sind wahrscheinlich noch dahin verrückter, aber dass man zumindest mal sagt, okay, das ist irgendwie analog dazu.
Was ich auch interessant finde, dass Großbritannien auch gar nicht auftaucht, die ja sogar 3 Spiele haben. Und unter den
Top 10
ja gar nicht zu finden. Ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner Großbritannien jetzt explizit hat. Vielleicht ist es daher auch, ist ja doch auch eher Fußball verrückt und dann auch Rugby eher vielleicht.
Ja, die haben auch so ich glaube, die haben 60 Millionen so. Ja.
Aber dafür, dass Großbritannien jetzt nicht gerade zentral in Europa liegt und nicht mal unter den Top 10 ist, ist das ja schon interessant, finde ich. Wobei man auch
sagt. Ja, die haben das, ich denke, die haben das immer gemacht, weil das vom Fliegen her gut erreichbar ist.
Ja, ja.
Und du wahrscheinlich auch die Leute hattest, die so ein bisschen die Verbindung hatten zu dem englischen Markt.
Ja.
Deswegen ist es auch tatsächlich so, wenn man mal guckt, hier Platz 7, 8, 9 ist hier Thailand, Indonesien, Türkei.
Mhm.
Das sind jetzt nicht unbedingt 3 Märkte, die ich da
gesehen. Nee, ich auch nicht.
Erwartet hätte. Ja,
also gerade Türkei jetzt aus Europasicht ist auch, finde ich, auch, war ich auch überrascht zu lesen, weil man ja auch mit der ELF und den Istanbul Rams, sieht, dass das da wohl schwierig ist, da Fuß zu fassen, mit dem Interesse auch. Deswegen dachte ich nicht, dass das Interesse da so hoch wäre. Und auf Platz 10 finden wir den wichtigsten Markt jetzt für die NFL aktuell. Und Deutschland.
Ja. Ja, das ist natürlich, also ich hätte tatsächlich gedacht, dass die im Ranking ein bisschen höher liegen.
Aha.
Aber prozentual hätte ich es wahrscheinlich auch so oder noch weniger eingestuft.
Ja.
Also mich wundert das tatsächlich schon, dass hier von 11 Millionen ausgegangen wird. Jetzt steht da auch nochmal bei uns hier als Information, dass die in einer Studie ermittelt haben, dass das Wachstum sogar noch auf 19 Millionen potenzielle LFN-Fans prognostiziert wird.
Ja.
Denke ich natürlich auch so, okay, ey, krasser Scheiß.
Ja.
Ne, aber das ist, ich weiß gar nicht, ob es wirklich, das ist ja schon ein Fünftel unserer Bevölkerung, ein Viertel dann schon bei 19. Nahezu, also schon nicht ohne. Aber die NFL kann das natürlich jetzt auch erstmal richtig beobachten und dann auch melken. Also wenn man überlegt, dass wirklich 550, 600, was weiß ich, vielleicht sogar von den 750.000 gesprochenen Karteninteressenten die Rede ist,
ja.
Können die sich ja eigentlich fast nur überlegen, ob die nicht 2 oder 3 Spiele im Jahr hier irgendwo hinpacken.
Ja, gerade wenn man sich auch die Spiele in England anguckt, sind das ja auch viele deutschsprachige Menschen, die da sich die Spiele auch angucken. Also auch dieser Markt war ja nicht Großbritannien nur vorbehalten, sondern da sind auch viele rübergereist.
Absolut, wir haben ja fast nur immer viele Deutsche gesehen und gehört.
Ja. Und wenn man sich denn so ein paar das Potenzial so anguckt, gerade der Game Pass zum Beispiel, der wird auch viel mehr hier umgesetzt als in Großbritannien. Und Merchandise ist Deutschland der zweitgrößte Markt und nur die Amerikaner sind vor denen. Also da sieht man ja einfach das Potenzial und wie groß dieser Markt ja auch ist.
Ja. Wobei wir da auch nicht vergessen dürfen, dass Großbritannien sich das ja auch nochmal über andere Rechte gesichert hat.
Mhm.
Ich weiß nicht, ich denke mal, dass Sky dort auch ein Pay-TV-Bereich ist. Also selbst dann, wenn man das dann wahrscheinlich rein auf den Game Pass sieht, braucht das der Brite vielleicht nicht.
Ja.
So, bei uns ist das dann eben, dass der Deutsche sagt, okay, mir reicht das eine Spiel, was ich dann irgendwo sehen kann. Und der andere Fan hat halt irgendwie die Red Zone oder halt eben dann den Game Pass, um halt alles zu sehen. Also ja, ich glaube, das muss man ein bisschen differenzieren, aber
wahrscheinlich.
Es zeigt ja schon trotzdem generell, dass wenn der Fan sagt, okay, ich bin bereit dafür, mir den Game Pass zu kaufen, dass da auch deutlich mehr Interesse da ist.
Ja, und wie wichtig das wie wichtig die NFL Deutschland ist, sieht man ja auch, dass manche Franchises ihre Social Media Accounts ja auch auf Deutsch betreiben mittlerweile.
Stimmt.
Und das ist ein Schritt, der nicht zu verachten ist und zeigt einfach, wie wichtig der deutsche Markt gerade auch ist. Wir hätten gerne jetzt auch eine Statistik euch präsentiert, um euch zu zeigen, welche Franchise hier so am beliebtesten ist. Wir haben nicht so richtig was finden können zu diesem Thema, aber wenn wir so das rekapitulieren und aus uns heraus mal überlegen, welche Franchise am beliebtesten ist, aus dem, was man so hört, fällt mir auf Anhieb die Seattle Seahawks ein. Ich glaube, die
Seahawks, Patriots, Packers, würde ich sagen.
Die drei, ne?
Ja, würde ich schon sagen, dass die so mit nach vorne gehen, weil das siehst du eigentlich am meisten überall. Also selbst wenn man mal im Fernsehen so die Zuschauer sieht, bei European League of Football sieht man häufig die Kleidung. Ich glaube, so jetzt so aus dem Freundes- und Bekanntenkreis können wir das auch so ein bisschen sagen. Wobei jetzt, glaube ich, direkt erstmal keinen kenne, der irgendwie Packers-Fan ist. Oder Patriots.
Ja. Ja.
Aber man sieht es auf jeden Fall, finde ich, von den Artikeln. Und auch wenn man mal in die Sportgeschäfte schaut, sind das ja dann auch die Artikel, die auch irgendwie am meisten angeboten werden. Also du musst jetzt ja, weißt du, wenn du da hingehst und du hättest jetzt gern irgendwie keine Ahnung, was von den Broncos oder von den Texans oder so, das findest du ja eher selten.
Das stimmt.
Ne, dann hast du vielleicht noch eher so die Cowboys, weil die sich gut vermarkten.
Ja.
Aber
und die Raiders, glaube, sonst auch hast du oft.
Ja, genau.
Genau.
Die sind ja aber auch, die sind ja auch mit ihrem Merchandise auch gefühlt schon ewig und alleine seit Jahren hier.
Ja, ja.
Also, ich glaube, viele tragen auch einfach eine Raiders-Mütze, obwohl die gar nicht wissen, was es ist.
Ja, weil sie einfach geil ist. Ich glaube, das ist wie beim Fußball aber auch, dass du so Epochen hast und Generationen, wo NFL-Teams auch eine Generation geprägt hat. Ich glaube, früher waren es die 49ers. Aus der Zeit hast du viele 49ers-Fans dann auch.
Ja.
Dann hattest du jetzt die Ära mit Green Bay und den Patriots zum Beispiel.
Klar.
Und jetzt ist eine neue Ära gerade so ein bisschen, finde ich, bei den jüngeren Leuten, wo die Chiefs plötzlich auftauchen, wo wahrscheinlich jetzt die Rams Fuß fassen werden, wo aber auch die Bucks jetzt durch Brady und deren Erfolg auch so ein bisschen bekannter und ein paar Fans.
Ja, völlig, ich denke auch völlig zu Recht, denn wenn du da mit dem Sport in Kontakt kommst, dann bist du ja, glaube ich, schon auch dabei und guckst, was findest du am attraktivsten. Mhm. Und dann nährst du dich vielleicht den einzelnen Teams und sagst dann, ja, das ist mein Team geworden, einfach durch die Zeit, weil ich es gern geguckt habe.
Ja.
Was ich total nachvollziehen kann, weil wer guckt sich sonst und sagt sich, Mensch, das ist das schlechteste Team, das nehme ich.
Also,
einfach aus Mitleid. Kann sicherlich auch passieren, wird aber wohl nicht der generelle Zustand sein.
Also ich bin auch Washington-Fan geworden, als sie den Super Bowl geholt hatten das letzte Mal. Also das ist tatsächlich auch so, dass man sich dann, glaube ich, dem Erfolg auch ein bisschen, gerade wenn du nicht diese Nähe hast, sondern irgendwas Griffiges brauchst. Okay, bei den Bears weiß ich bis heute nicht, wie man da Fan werden kann. Aber gut, das ist
ja, das finde ich ja auch das Coole, dass du bei vielen sagen kannst, ja, die Franchise interessiert mich nicht und die doch.
Ja.
So, deswegen finde ich es auch umso wichtiger, vielleicht bei dem einen oder anderen, wenn man auch einfach mal hinter die Franchises guckt, denn da sieht man mal her, wo kommen die her, was hatten die für einen Einfluss. Ne, das finde ich ja auch, es gibt ja welche Teams, die haben einfach das total geprägt über Jahre und den Sport einfach bekannt gemacht und das macht ja auch was.
Glaubst du, es gibt jetzt eine Franchise, ich will nur noch eine hören von dir, die man jetzt noch nicht so auf dem Zettel hat, aber jetzt in den nächsten Jahren einen neuen Schwung bekommt und auch dementsprechend an Beliebtheit gewinnt?
Mhm. Das kann ich mir schon vorstellen. Also da ist natürlich dann halt der letztjährige Super Bowl-Teilnehmer.
Aha.
Bengals, kann ich mir schon vorstellen, dass da auf jeden Fall ein bisschen was passiert. Jetzt haben es ja bei uns quasi auch erlebt, dass dann auch die Chargers irgendwie einen kleinen Hype kriegen. Ja, das wird ganz normal so sein. Die anderen sind, glaube ich, eher so ein bisschen unterschätzt. Also ich glaube, es gibt auch viele, die schon Ewigkeiten und solide Fans von den Giants sind und auch von den Jets. Mhm. Und so, das sind halt, und die sind halt, das läuft halt schon so die ganze Zeit einfach gut. Aber das ist, glaube ich, so, also Bengals, Chargers. Und mal gucken, vielleicht kommen ja dann auch nochmal so wieder so Teams irgendwie wie die Lions und die Dolphins jetzt so wieder auch ein bisschen in Schwung. Mal sehen.
Gut, aber wir wollen jetzt mal gucken, wie es in den USA aussieht, oder? Welches sind denn die Top-Fanbases der NFL?
Ja, also es ist ja, du kannst es ja unterschiedlich ranken. Mhm. Zum einen ist, das ist ja sowas erstmal generell so, ne, wie viel ist so ein Team wert? Das ist natürlich das eine. Aber die Cowboys sind ja meistens irgendwie immer noch ziemlich weit vorne. Ja, die haben einfach irgendwie ziemlich viel getan und auch große Beliebtheit, obwohl sie ja tatsächlich gar nicht so erfolgreich sind in den letzten Jahren.
Ja.
Aber sie sind halt, wenn man dem amerikanischen Ranking glaubt, sind sie halt ganz vorne.
Ja.
So, und was die, vielleicht sollte man das auch dem Zuhörer nochmal mitgeben, was hier jetzt sozusagen in dem Ranking ja Einzug findet, ist ja, wo ist es hier? Da genau, also einmal die sogenannte Fan Equity. Mhm. Das ist dann eigentlich die Umsatzleistung, die ein Team erbringt. Und dann gibt es quasi die Social Equity. Mhm. Nämlich das, was an Social Media Performance tatsächlich auch dafür an den Tag gelegt wurde. Und aus den beiden wird mehr oder weniger so eine Art Gesamtsumme gebildet und gesagt, okay, das ist unser Gesamtranking. Und da tauchen die Cowboys halt ganz vorne auf. Sind deshalb auch ganz vorne. So. Und dann kommen gefolgt die Patriots, die Packers, die Broncos und die Steelers. Ja, das ist ja. Und wenn ich mir das so ein bisschen angucke und mal auch versuche, in meinem Kopf die Bilder Revue passieren zu lassen, die ich von diesen Teams so habe, dann glaube ich, passt es auch ganz gut, weil die, denke ich, in ihrem eigentlichen Markt total gut sind.
Ja.
Und halt auch sehr stark. Es ist ja dann, ich hatte zum Beispiel auch mal gesehen, wenn man sich zum Beispiel mal die Kansas City Chiefs anguckt, dass die halt, dass das so nach außen wirkt, ja, Stadion ist immer voll, Tailgating-Party ist mega cool, aber der Markt an sich, der wandert halt nicht weiter raus als halt Kansas City und wird dann schon drumrum direkt von anderen Teams irgendwie eingenommen.
Ja.
Deswegen sind die tatsächlich gar nicht so sehr weit vorne, dass sowohl da viel Umsatz geleistet wird, als auch die Fanpräsenz halt in dem ganzen Land nicht so stark ist.
Ja.
Weshalb sie hier auf jeden Fall als Viertletzter drin sind und das passt ja auch zu meinem Eindruck, aber die anderen haben halt irgendwie einen soliden Markt. Also ja, das, gar keine Frage.
Das Interessante ist auch, dass in den Top 10 Neumannschaften sind, die viele Erfolge auch aufzuweisen haben und eine erfolgreiche Historie auch aufzuweisen haben. Außer die Panthers, die auf Platz 9 sind, die es aber geschafft haben, sich Social Media mäßig so gut aufzustellen, zu positionieren, dass sie dadurch viel Präsenz und viele Fans auch bekommen haben. Wahrscheinlich auch durch Cam Newton, der sein Spielstil da mit seiner Präsenz auch
ja, und du musst dir ja zum Beispiel auch wieder angucken, halt in welcher Region der USA das halt sitzt. So, wenn du halt, das sind halt mehr oder weniger zwei Staaten, die sich für sich beeinflussen. Ich meine, Carolina sitzt auch ziemlich grenznah halt, sitzt, glaube ich, in North Carolina, aber ist grenznah zu South Carolina. Und da hast du ja natürlich schon zwei Staaten und dann vielleicht noch ein bisschen was drumherum, was du halt für dich auch dann mit einem und die Küstenregionen sind einfach auch die am einwohnerstärksten. Kann natürlich auch dann dazu führen, ne? Und das ist dann eben was halt, ja genau, dazu führt, dass die weiter oben sind. Und so Teams wie zum Beispiel, weiß ich nicht, ob die das hier übergreifend gemacht haben, aber auch sowas wie Chargers oder sind die Raiders da auch? Ja, genau. Die haben natürlich das Problem, dass die jetzt halt einfach so ein bisschen hin und her gewandert sind in letzter Zeit.
Ja.
Auch wenn die Raiders-Fans sicherlich irgendwie noch so die Verrücktesten sind und, glaube ich, auch dem Team auch dann hinterher reisen. Aber ja, die Chargers haben das halt genauso blöde erlebt mit dem Umzug von San Diego nach Los Angeles. Und ja, müssen halt daran ebenso knabbern. Ich weiß gar nicht, sind hier die Rams, wo sind die da?
Die Rams sind dort gelistet auf
vielen
Platz 0. Sind hier echt nicht drin, ne?
Kann auch gar nicht sein. Tja.
Ja, die gibt's einfach.
Haben wir hier einen Fehler aufgedeckt? Ja, die Rams interessiert da einfach niemand.
Nein. Ein Super Bowl.
Die dürfen nicht mitmachen, nachdem sie den Super Bowl gewonnen haben.
Naja. Auf jeden Fall auf Platz die ersten 10 können wir mal kurz runterrattern. Und zwar sind das die Cowboys, die Patriots, die Packers, die Broncos, Steelers, Eagles, 49ers, Giants, Panthers und Bears. Das ist schon auch klangvoll. Und da man spürt, bis auf die Panthers, wie wir gerade sagten, man spürt auch die Historie, die da einfach hintersteckt. Mhm.
Ja.
Und wenn wir uns die restlichen Rankings so angucken, auch wenn mich jetzt persönlich Washingtons Platz auf 26 schmerzt, kann man das eigentlich ein Stück weit unterschreiben vom Gefühl, was man so hat.
Ja.
Na, die Cardinals sind auf 32 hier gelistet, ja, die Titans,
Buccaneers. Die sind nämlich komischerweise zweimal hier drin.
Da siehst du, dann ist eins davon falsch, ne?
Ja, siehst du. Auf 25 und auf 32, aber ich wette mit dir, dass die Cardinals auf jeden Fall auf 32 sind, weil
ja.
Das ist nämlich ein Team auch, was total zu kämpfen hat mit ihrem Markt.
Ja. Ja, die sind Social Media schlecht, die sind in Fan Equity schlecht. Das müssen sie sein. Die Rams, die haben schon eine Präsenz.
Auf jeden Fall.
Ja. Ja, Saints finde ich auch interessant. Die sind auf Platz 13, obwohl sie eine starke Fankultur auch haben. Schaffen sie es nicht, Social Media mäßig so sich aufzustellen, dass sie ein Gesamtpaket schaffen, USA-weit auf die Beine zu stellen. Und schon stark auf ihren Markt zurückgreifen müssen.
Ja, das wäre definitiv interessant, die einzelnen Teams da sicherlich nochmal so zu zerpflücken. Mhm. Woran könnte das liegen? Mhm. So, ich meine, geografisch ist jetzt auch nicht so verkehrt, aber vielleicht hat auch so dieses New Orleans-Leben so auch nochmal irgendwie was Eigenes. So, und die kommen halt nicht über die Grenzen hinaus. Ich glaube, wenn du weiter nach Westen wanderst, kommt halt relativ schnell schon Texas. Mhm. Und ich weiß gar nicht, dann nach Osten ist da, glaube ich, erstmal relativ lange nichts. Aber das ist dann eben so die Frage, ne? Interessiert sich dann da vielleicht einfach keiner mehr für? Du hast es vorhin auch eingangs noch gesagt. Wie verhält sich das dann halt auch im Vergleich noch zu College Football?
Ja.
So, dass derjenige dann halt sagt, ja, okay, wir interessieren uns vielleicht einfach für andere Sachen, ne? Da unten ist ja gerade in dem Bereich auch der College Football extrem vertreten.
Ja.
So, obwohl da halt echt nicht viel ist, also. Naja.
Die Frage ist ja, oder ich frage jetzt mal so in die Runde, könnt ihr euch auch Gedanken machen und gerne in den Kommentaren schreiben. Ist der Social Media Rank wirklich so wichtig? Oder ist das eher eine Blase, die am Ende.
Ja, erstmal ist es, glaube ich, fast egal, wenn natürlich. Was ist wichtig für so ein Team?
Ja.
Am Ende ist es ja dann da zum einen den Erfolg zu haben, die Fans mitzuziehen.
Ja.
Und gegebenenfalls Umsatz zu generieren, damit es halt mit der Kohle stimmt. So, und das ist ja das Entscheidende. Wenn du dann damit zusammenhängt, sicherlich auch die Erreichbarkeit über soziale Medien, die Leute dafür zu animieren, vielleicht nochmal zu sagen, okay, ich gebe nochmal ein bisschen was aus. Das Ranking an sich ist, glaube ich, irrelevant. Mhm. So, Hauptsache, du machst die Fans irgendwie glücklich. Aber es ist natürlich schon cool, wenn es irgendwie interessanter Inhalt ist und die es auch nett vermarkten. Verstehe ich total.
Ja, ja.
Das wäre, die haben ja auch jeder noch dann immer eine eigene Präsenz. Wir wissen ja auch durch das, was wir schon in vergangenen Folgen recherchiert haben, dass sie ja auch für ihren lokalen Markt so ein bisschen selbstverantwortlich sind, auch das dann zu präsentieren. Und
ja.
Das macht ja schon viel dann halt auch mit dem Drumherum. Und wenn du gerne wiederkommst, zahlst du gut.
Und gerne.
Ja.
Ich musste mich drüber nachdenken, so früher gab es das ja alles noch nicht. Also Twitter etc. ist ja in der Geschichte der Menschheit noch ein junges Blättchen. Und die Fans gab es ja trotzdem. Und wenn man sich das Ranking so anguckt, wenn man nur die Fan-Arbeit so anguckt, dann verschiebt sich das Ranking ja ganz schön doll. So, und wenn du Social Media mäßig gar nicht so stark aufgestellt bist, so du bist da. Du betreust ja Twitter zum Beispiel, da bist du viel mehr drin als ich. Ich kann das einfach irgendwie nicht und deswegen ist bei uns dieses Instagram-Ding so ein bisschen stiefmütterlicher. Und das ist, finde ich ganz spannend zu sehen. Und das, was wir hier machen, ist ja genau das, was wir erreichen wollen. Und am Ende ist es ja wichtig, dass wir gehört werden und nicht, ob wir auf Twitter gut durchstarten oder nicht. So, weißt du? Das ist, finde ich ganz spannend zu beobachten dann.
Ja, wenn am Ende irgendwie jemand sich für mehr für Football interessiert oder dazu angestoßen worden ist, sich mit dem Spiel auseinanderzusetzen, ja, und vielleicht daraus ein Fan geworden ist, ja, dann ist ja der Auftrag schon erfüllt.
Ja, genau. Ja, Auftrag erfüllt haben wir auch, glaube ich, für heute.
Ja.
Und es gibt ein Menschen, dem haben wir schon das öftere mal reingeschmissen hier. Ja. Der ist immer wieder gern genommen, auch weil er ein intelligenter Mensch war. Und jeder weiß jetzt, wen ich meine. Die Rede ist natürlich von Vince Lombardi, der mal was sagt.
Ja, der gute Mann hatte nicht so den Blick für die Fans.
Ja.
Sondern eher immer das Fokus auf dem Spiel. Ja. Denn er hat gesagt, du gewinnst niemals ein Spiel, wenn du den Kerl vor dir nicht schlägst. Das Ergebnis auf der Anzeigetafel bedeutet gar nichts. Das ist für die Fans. Du musst den Krieg mit dem Kerl direkt vor dir gewinnen. Du musst deinen Mann packen.
Danke, dass ihr den Football Education Podcast gehört habt. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter und Instagram unter fb-education und Football Education.